Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe des Innovationszentrums in Dörntrup. Mein Name ist Thekla Reis und ich arbeite beim Kreis Lippe im Team Zukunftsprojekte. Ich darf Sie hier herzlich zu unserer Mittagsrunde begrüßen, denn wir haben dieses Format gewählt, um Ihnen die Projekte und Themenschwerpunkte, die wir hier im Innovationszentrum bearbeiten, etwas näher zu bringen. Mit wechselnden Gästen werden wir in unserer Mittagsrunde über die zukunftsfähige Gestaltung ländlicher Räume im Allgemeinen und im Speziellen natürlich auch für Lippe diskutieren. Jede Podcast-Folge wird sich dabei einer bestimmten Thematik widmen und richtet sich inhaltlich an alle Akteure, die im ländlichen Raum leben oder sich für ihn stark machen. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe des Innovationszentrums in Dörntrup. Mein Name ist Thekla Reis und ich arbeite beim Kreis Lippe im Team Zukunftsprojekte. Heute darf ich Sie herzlich zu unserer Mittagsrunde begrüßen und auch heute haben wir natürlich wieder einen Gast für Sie da. Das ist nämlich Frau Ann-Kathrin Habichhorst, die jetzt schon seit 2015 hier im Team Zukunftsprojekte arbeitet. Und zusammen möchten wir ganz gerne das Projekt Smart Countryside etwas vorstellen. Das hat eine Laufzeit gehabt vom Herbst 2016 bis Herbst 2019, ist jetzt also mittlerweile schon abgeschlossen und wurde mit den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Hallo Ann-Kathrin.
Hallo Thekla.
Schön, dass du da bist, ich freue mich.
Danke, dass ich kommen darf.
Wie bist du als Bielefelderin denn eigentlich zum Kreis Lippe gekommen?
Genau, ich bin tatsächlich schon seit dem Studium hier und fühle mich hier sehr wohl, habe an der THOWL Architektur studiert und habe dort auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Und dann hatten wir ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Kreis Lippe zusammen und so hat sich halt diese Kooperation ergeben und so hat sich dann auch ergeben, dass ich dann auch zum Kreis Lippe 2015 gekommen bin und hier jetzt weitere Projekte umsetze.
Und du machst dich jetzt quasi als Städterin für den ländlichen Raum stark.
Ja, so ungefähr. Aber ich wohne jetzt auch zwar in Bielefeld, aber in Heben. Das ist auch für mich ein Dorf. Von daher ist es jetzt gar nicht so, dass ich total in der Großstadt lebe und es total andere, ja, vielleicht auch Herausforderungen dort gibt. Dort gibt es ja auch eine Gemeinschaft und uns ist das auch wichtig in unserer Straße, dass wir da ein gutes Miteinander haben. Das heißt, ich finde gar nicht, dass es so ein großer Unterschied ist.
Und dann kam 2016 die Idee zu Smart Countryside. Magst du vielleicht einmal kurz erläutern, wie die Projektidee von SCS ist? Also für unsere Zuhörer, SCS ist die Abkürzung von Smart Countryside. Wir kürzen hin und wieder mal ganz gerne ab.
Genau, also eigentlich geht es darum, dass wir schaffen wollten, die gleichwertigen Lebensverhältnisse, weil man grundsätzlich natürlich schon einfach Standortvorteile in der Stadt hat. Das kann man einfach auch nicht wegdiskutieren. Das heißt, wir haben einfach weitere Wege, zum Beispiel zum Supermarkt oder aber auch zur Arbeit. Und ich finde, gerade durch das Thema Digitalisierung ist es eigentlich möglich, dass diese ganzen Standortnachteile einfach auch ausgeglichen werden können. Und unser Ziel war es einfach, dass wir sagen, okay, wir brauchen ein Projekt, wo wir die Digitalisierung nutzen, um halt diese gleichwertigen Lebensverhältnisse zu schaffen.
Und wie seid ihr da an die Ideen gekommen, die jetzt in SCS umgesetzt wurden?
Also es war auch ein schwieriger Prozess, hat auch ziemlich lang gedauert, weil wie das Projekt gestartet ist, war es auch gar nicht so klar, wie du jetzt auch die Frage gestellt hast, wie kommt man denn an die Ideen, was möchte man unbedingt umsetzen? Und wir haben uns halt dann überlegt, okay, wir arbeiten jetzt in der Verwaltung, leben ja in einer Stadt. Das heißt, kann ich wirklich die Bedarfe, die jetzt im Dorf vorliegen, vielleicht auch überhaupt benennen? Und dann haben wir gesagt, so nein, wir müssen eigentlich ins Dorf gehen und die Leute wirklich fragen. Also wirklich die Bürger fragen, was versteht ihr denn überhaupt unter Digitalisierung? Was ist euch wichtig? Was wollt ihr digitalisieren? Was vielleicht aber auch nicht? Und deswegen war uns relativ schnell klar, wie gesagt, wir müssen die Bürger fragen, wir müssen sie mitnehmen auf diesem Weg. Und dann halt mit denen das gemeinsam auch umsetzen und entwickeln.
Also SCS war demnach eine Reaktion auf die Herausforderungen, vor denen der ländliche Raum steht, mit dem Hilfsmittel der Digitalisierung. Wie hat man sich dazu entschieden, zusammen diesen Weg mit dem Kreis Höxter zu gehen? Weil Smart Countryside war ja ein Kooperationsprojekt zwischen dem Kreis Lippe und dem Kreis Höxter.
Genau, also grundsätzlich ist natürlich so, dass alle ländlichen Räume, zu denen ja der Kreis Lippe dann auch zählt, obwohl wir auch Mittelzentren haben, wie jetzt zum Beispiel Lemgo oder Detmold, ist es einfach so, dass alle ähnliche Herausforderungen haben. Natürlich sind wir anders geprägt. Der Kreis Höxter ist noch viel ländlicher geprägt und hat auch viel mehr landwirtschaftliche Flächen und ist auch viel kleinteiliger. Das heißt, es gibt dort gar keine Mittelzentren. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Ausprägung, also die Bedarfe sind ähnlich, teilweise natürlich die Ausprägungen sind ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, vielleicht haben sie halt noch mehr Bedarfe daran, sich mehr zu vernetzen, weil halt einfach auch weniger Leute zusammen an einem Ort wohnen. Aber die grundsätzliche Ausrichtung, die ist einfach komplett gleich. Und unser Ziel war es halt, dass wir dann sagen konnten, okay, wir testen halt dieses Projekt an einem ganz ländlichen Standort und an dem Kreis Lippe sozusagen vielleicht auch eher mehr so dieses Thema Stadt-Land-Beziehungen gucken wir uns an, weil wir ja quasi dieses Thema haben, wir haben diese Mittelzentren, aber auch diese Dörfer und wie kann man die vielleicht mehr miteinander verknüpfen.
Und wenn du jetzt sagst, Stadt-Land-Beziehungen beziehungsweise eher die ländliche geprägte Region im Kreis Höxter, war es dann der Ansatz, dass SCS quasi ein Modellprojekt sein soll, also ein Vorreiter, um halt die Erkenntnisse, die dann im Projekt geschaffen werden, vielleicht auch noch zu übertragen?
Das auf jeden Fall. Also es war ein großes Ziel von uns, dass wir gesagt haben, ich meine, deswegen gibt es ja auch Fördergelder. Es geht uns ja darum, dass wir ja für andere, die sich ja vielleicht auch auf den Weg machen wollen, dass man da halt guckt, was sind die Herausforderungen, wie kann man es später auf andere Regionen übertragen. Das ist ja meistens ein Ziel, warum man auch diese Fördergelder bekommt, dass es halt nicht nur für den eigenen Kreis eine sinnvolle Überlegung ist, sondern auch später halt einfach einen Handlungsleitfaden vielleicht geben kann, den wir dann ja auch entwickelt haben, gemeinsam mit dem ZZHH. Wo dann halt andere von unserem Weg auch lernen können, weil das muss ich dir ja nicht erzählen, du machst ja auch Projektarbeit. Es gibt immer Hoch und Tiefs und es gibt auch manche Sachen, die funktionieren nicht so gut und manche funktionieren halt total super. Und wenn halt andere dann voneinander lernen können, das ist ja auch so ein bisschen unser Motto gewesen, voneinander lernen nicht nur die Bürger, sondern auch Verwaltungen können auch voneinander lernen oder halt auch andere Bundesländer. Und deswegen war das auf jeden Fall dieser Austausch, dieser Netzwerkgedanke halt ein ganz großer Faktor in dem Projekt.
Und du sagtest, ihr wolltet das Ganze mit den Bürgerinnen und Bürgern auf jeden Fall auf Augenhöhe machen. Wie habt ihr das umgesetzt im Projekt?
Wir sind damals relativ frühzeitig, wo wir gesagt haben, dass wir das machen wollen, sind wir wirklich ins Dorf gegangen, haben mit den Vereinen dort gesprochen, wir nennen das immer so Multiplikatoren, quasi die Leute, die im Dorf total gut vernetzt sind. Und wo man halt dann auch mit denen gesprochen hat, was ist überhaupt Digitalisierung? Könnt ihr euch sowas vorstellen? Weil das ist ja auch nicht nur so, wir kommen da jetzt hin, die kriegen dann Geld von uns und das läuft alles, sondern die müssen ja mitarbeiten. Das heißt, es kostet Zeit für die Leute. Und deswegen war es uns halt besonders wichtig, so früh ins Dorf zu gehen, mit denen zu sprechen, gucken, was kann man wie machen gemeinsam und einfach diesen auf Augenhöhe zu gucken, wollen sie das überhaupt oder wollen sie es halt auch nicht? Weil es hätte ja auch sein können, dass ein Dorf sagt, nee, das funktioniert einfach bei uns nicht. Also wir können uns das nicht vorstellen, weil wir halt denken und wir sprechen noch genug miteinander und brauchen die Digitalisierung nicht.
Also war die direkte und persönliche Ansprache vor den Menschen vor Ort besonders entscheidend fürs Projekt?
Ja, also ich finde, das ist einer der Haupterfolgsfaktoren dieses Projektes, weil man hat halt gemerkt, die fühlen sich sehr wertgeschätzt, dass wir halt, das hört sich immer so an, so von der großen Verwaltung. Wir kommen jetzt in so ein kleines Dorf. Das waren ja teilweise Dörfer mit 400 Einwohnern. Und das passiert halt nicht so oft. Und das hat bei den Menschen oder bei den Bürgern, finde ich, eine sehr große Wertschätzung. Haben wir auch erfahren vom Projektteam aus, dass sie gesagt haben, also wenn der Kreis Lippe schon zu uns kommt und die möchten mit uns ein Projekt machen, dass wir da ja auf jeden Fall sagen, das probieren wir aus. Wir können ihnen zwar nicht versprechen, Frau Habichos dann sind immer gesagt, ob es auch klappt, ob wir das dann auch alles umsetzen können, aber wir wollen das probieren und wir wollen das mitmachen. Und das fand ich eigentlich so auch so ein beeindruckendes, dass die gesagt haben, nein, wir finden das so toll, das passiert nicht so oft, wir machen da mit und versuchen das und deswegen glaube ich, stehen diese Leute, die sich damals so damit identifiziert haben, auch mit der Projektidee und auch diese Ideen mit entwickelt haben, jetzt auch noch so hinter diesem Projekt. Ich meine, du hast ja gerade am Anfang schon gesagt, wir haben ja bis 2019 ging das Projekt und wir sind ja jetzt schon im Jahr 2021 und wir machen ja quasi immer weiter und die Leute sind auch immer noch da, die damals halt 2016 schon mit angefangen haben und das finde ich halt einfach, zeigt ja, dass es ein Erfolg war.
Wie war das denn bei den Dörfern? Hatten die denn, als du auf die zugegangen bist, irgendwelche Ängste oder Bedenken, die du erstmal aus dem Weg räumen musstest, wenn du sagst, Digitalisierung, das packen wir jetzt zusammen an?
Ja, das war auf jeden Fall so. Wir haben ja sogenannte Dorfkonferenzen gemacht und haben alle Bürger dann dazu eingeladen, um dieses Thema zu informieren. Und dann war natürlich doch die größte Angst, dass wir ja eigentlich das Fund, was es im im ländlichen Raum, im Dorf halt gibt, dieses persönliche Miteinander, dass das quasi durch die Digitalisierung noch zerstört wird. Weil viele haben dann immer ihre Enkelkinder vielleicht dann auch so ein bisschen im Kopf, die ja sowieso nur mit dem Smartphone dann rumsitzen und die sagen dann so, ja, aber ich möchte ja noch, dass die Leute über einen Gartenzaun mit mir sprechen und jetzt nicht, dass das alles nur noch digital ist. Das heißt, man musste denen schon so ein bisschen auch die Angst nehmen, es soll ja nicht alles digitalisiert werden, sondern halt, wir wollen halt gucken, wo kann sie euch wirklich helfen oder wo sagt man auch, nee, das brauchen wir auch nicht. Und es ist auch ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, Digitalisierung ist einfach ein Hilfsmittel. Das musste man denen auch nochmal einfach auch erläutern und erklären, dass man das einfach, um das noch zu verbessern, die Kommunikation. Also man kann auch mit Digitalisierung keine Kommunikation aufbauen, die es nie gab. Also man muss halt einfach schon sagen, man kann das als Unterstützung nehmen und das vielleicht auch noch weiter auszubauen. Aber es wird einfach keine, analoge Erzählung wird es halt einfach nicht ergänzen.
Also quasi nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern einfach um das persönliche Miteinander zu stärken.
Ja, genau, das trifft es eigentlich ganz gut.
Wir sprechen nun schon die ganze Zeit von SCS-Modellorten. Was hat es da eigentlich mit auf sich? Wie wurden die Modellorte zu Smart Countryside-Modellorten?
Genau, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar haben wir erst angefangen, so ein bisschen auf der Karte zu gucken, was sind denn vielleicht mögliche Kategorien, wie kann man vielleicht die Dörfer in Kategorien fassen. Wir hatten immer sowas wie so ein ganz peripheres Dorf zum Beispiel, also wirklich ein Dorf, wo keine Grundversorgung vielleicht auch mehr da ist. Wir hatten halt auch gesagt, vielleicht so ein kleinstädtisches Dorf, wo halt schon noch so ein bisschen Infrastruktur da ist, aber vielleicht die Mobilität schon weniger ist. So wollten wir halt ganz unterschiedliche Dörfer machen und haben dann auf der Karte geguckt, naja, welches Dorf kommt denn in Frage, haben aber dann relativ schnell auch festgestellt, naja, es gibt ziemlich viele Orte und viele Orte, die man auch nicht kennt. Und dann hat unser damaliger Chef gesagt, also, wir müssen jetzt mal gemeinsam durch Lippe fahren. Und dann haben wir wirklich eine Tagestour gemacht und haben alle möglichen Dörfer, die bei uns so auf der Liste standen, haben wir abgeklappert und haben halt dann so einen Eindruck bekommen. Und er hat uns immer auch Geschichten dazu erzählt, weil er halt schon seit über 30 Jahren auch beim Kreis Lippe war und hatte auch wirklich zu jedem was zu erzählen und hat noch zu der Dorfgemeinschaft was erzählt. Und dann hat sich eigentlich relativ schnell auf dieser Reise dann auch herauskristallisiert, welches Dorf überhaupt in Frage kommt oder nicht. Weil uns war es halt extrem wichtig, dass nicht nur die Struktur quasi passen muss, sondern dass genau diese weichen Faktoren, wie zum Beispiel eine gute Dorfgemeinschaft, dass die einfach da sein muss, dass man vielleicht auch sagt, okay, die haben Lust, was Neues auszuprobieren, das ist wichtig, dass man auch sagt, die wollen vielleicht selber mit anpacken, haben selber Ideen. Und was uns nur auch im Lippe halt wichtig war, dass es vielleicht auch Dörfer sind, die sonst vielleicht noch nicht so von Projekten profitiert haben, sondern einfach auch Dörfern eine Chance zu geben, zu sagen, okay, ich habe Lust, da mitzumachen und wir probieren das einfach mal aus.
Und gerade deswegen ist es wahrscheinlich dann auch als Wertschätzung aufgefasst worden, wie du eingangs schon sagtest, dass der Kreis Lippe in ein kleines 400-Seelendorf kommt und sagt, wollen wir nicht was zusammen machen?
Genau, also vor allem finde ich halt so, weil wir wurden ja auch viel gefragt, warum ist es jetzt der kleine Dorf, das kleine Dorf und warum halt nicht die Stadt oder so oder warum sind es nicht wir, weil wir machen doch schon so viele tolle Projekte. Und das fand ich halt ja das Spannende auch, dass wir halt gesagt haben, wir wollten ja 10 Stück haben und wir gehen vielleicht nicht den leichten Weg und nehmen uns 10, wo wir wissen, dass es auf jeden Fall funktioniert, sondern dass man auch gesagt hat, okay, wir nehmen vielleicht auch 3, 4 mit dabei, wo wir uns selber nicht sicher sind, ob es funktioniert, aber wir wollen denen einfach eine Chance geben, weil ich finde, den Dörfern muss man ja auch aufzeigen, dass wenn man so ein Projekt gibt, eine Chance, auch vielleicht was zu verändern im Dorf.
Also man war quasi auf der Suche nach einer aktiven Bürgerschaft, die ein gutes Engagement hat, die bereit sind, mit anzupacken und quasi ihre Zukunft mit selbst zu gestalten, mithilfe der Digitalisierung bei Smart Countryside. Wie wurde die Verwaltung mit eingebunden? Also die Bürgermeister der Kommunen oder so?
Uns war es natürlich auch wichtig, halt die Verwaltung jeweils in den Gemeinden mit einzubinden, weil wir wollten natürlich auch, dass das für die in Ordnung ist, dass wir genau dieses Dorf halt ausgewählt haben. Und wir sind ja, wie gesagt, auch von extern. Es hätte ja auch sein können, dass ein Bürgermeister sagt, ja, ich höre mir jetzt, also wir erzählen ihm das Projekt, die Inhalte, und dann sagt er uns, naja, aber vielleicht ist Dorf XY viel besser geeignet. Das hätte ja durchaus passieren können. Deswegen haben wir uns gesagt, na ja, wir müssen am Anfang erstmal auch mit den Bürgermeistern sprechen. Wir würden das gerne bei ihnen umsetzen. Wir haben das und das Dorf uns ausgewählt. Vielleicht aber auch nochmal die und die Dörfer stehen zur Auswahl. Was halten Sie denn davon? Und das Schöne war, dass wir einfach auch auf der Verwaltungsebene eigentlich, ja, was heißt mit offenen Armen, aber doch schon empfangen worden sind und die alle das immer sehr positiv gesehen haben, dass wir halt dahin kommen, dieses Projekt machen. Und wir hatten eigentlich immer mit unserer Vorauswahl eigentlich auch ins Schwarze getroffen, dass wir auch dieses Dorf dann auch nehmen konnten. Das heißt, ja, das war einfach schon eine sehr angenehme Zusammenarbeit.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Also es gab quasi die Projektidee, dann hat man die Kreis-Lippe-Tour gemacht, um die möglichen Modellorte zu identifizieren. Nochmal kurz mit den Bürgermeistern gegengecheckt, ob die Auswahl jetzt auch richtig ist, und dann seid ihr auf die Modellorte zugegangen.
Ja, das ist ganz gut zusammengefasst.
Okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Wie ist die Ideenentwicklung dann entstanden?
Genau, ich hatte ja eben, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt, dass wir sogenannte Dorfkonferenzen gemacht haben. Also wir haben halt erst natürlich dann nochmal mit den Vereinen und mit den Multiplikatoren vor Ort, wir haben so eine Vorbesprechung gemacht und überlegt, wie kann man denn jetzt weiter vorgehen? Weil uns war es natürlich immer wichtig, dass wir möglichst eine breite Öffentlichkeit ansprechen. Und wir hatten dann auch immer den Wunsch, das war eigentlich von uns auch immer heraus, damit wir das Dorf auch so ein bisschen kennenlernen, dass man so eine Bedarfserhebung macht. Das heißt, wir haben immer in Gemeinschaft mit den Vereinen vor Ort eine Befragung gemacht, meistens eine schriftliche. Das waren teilweise bis zu 20 Seiten, die man ausfüllen musste, wo auch am Anfang jemand gesagt hat, oh, das ist aber schon ganz schön viel. Aber wir hatten einfach auch so viele Themen einfach, die uns interessiert haben. War es das Thema Mobilität, sei es das Thema Breitbandversorgung, wie ist es denn überhaupt dort, sei es das Thema auch Arbeit, fahren Sie weit zur Arbeit, haben Sie es weit zum Einkaufen, wie oft fahren Sie einkaufen? Also wirklich ganz bunt gestreute Fragen hatten wir eigentlich so ans Dorf, damit wir halt auch so ein bisschen das kennenlernen, was sind denn da vielleicht für Herausforderungen oder Probleme, für was stehen die, versteht das Dorf? Und aber das war immer eine Gemeinschaftsarbeit mit den Vereinen, und öfters haben die Vereine das auch einfach genutzt, um vielleicht auch selber noch Fragen zu stellen, die sie halt einfach auch interessiert hat. Und diese Fragebogen wurden dann ausgelegt, teilweise auch verteilt von den Ehrenamtlichen im Dorf und dann halt durch uns ausgewertet. Und das Schöne war auch, dass es halt einfach dieser Gemeinschaftsfaktor war. Und diese Bedarfe wurden dann auf den, oder diese Ergebnisse wurden dann auf den Dorfkonferenzen vorgestellt, wurde halt, wie gesagt, die Öffentlichkeit so eingeladen war, und dann wurde quasi gemeinsam geguckt, was sind denn jetzt wirklich die Herausforderungen? Wie kann man diese angehen? Was sind Ideen? Meistens haben wir dazu unterschiedliche Workshop-Gruppen gemacht, so das ganz klassische Workshop-Format. Teilweise war es halt gestaffelt nach Altersgruppen, also nach Altersstufen. Also die ganz Jungen saßen zusammen, die Älteren und die Mittelalten. Und dann wurde halt darüber diskutiert, was haben wir denn für Probleme? Wo kann man denn Digitalisierung helfen? Und das, was wir eigentlich immer interessant fanden, dass die Jungen sich während der Dorfkonferenzen immer darüber überlegt haben, was bräuchten denn die Älteren so für digitale Unterstützung vielleicht im Dorf. Und die Älteren haben meistens immer sich überlegt, ich meine, uns geht's ja eigentlich gut, wir kommen überall hin, das passt ja alles, aber was brauchen denn eigentlich die Jüngeren, um halt, dass wir die vielleicht auch im Dorf halten, dass die sagen, es ist schön hier, ich möchte vielleicht dann auch hier Familie gründen und möchte hier bleiben. Das war eigentlich immer ganz spannend, und dass die wenigsten eigentlich immer für ihre eigenen Bedarfe geguckt haben, sondern eher immer, was brauchen die anderen, damit die hier leben wollen, damit es zukunftsfähig bleibt.
Zeigt ja auch mal wieder, was da für ein schöner Zusammenhalt auf den Dörfern ist und dass man füreinander einsteht. Das ist richtig toll. Und waren die Bedarfe in den Einzelmodellorten relativ unterschiedlich oder kam man da schnell irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner?
Also meistens war es, die Top 3 war immer ähnlich. Also vielleicht ist es natürlich auch so, wenn man über Digitalisierung spricht, ist natürlich der Gedanke, dass es vielleicht auch eine App gibt oder irgendwie sowas, war natürlich sehr nahe. Und man muss dazu sagen, das war auch wirklich in allen Dörfern auf Platz 1, wo man gesagt hat, okay, eigentlich brauchen wir eine App, die uns alle miteinander verbindet, wo wir halt zeigen können, was machen wir denn Tolles? Man kann sich noch besser untereinander vernetzen. Was haben wir vielleicht Tolles im Bereich Tourismus? Wie kriegt man kann man mehr zeigen, was für tolle Veranstaltungen wir machen. Das heißt, das war tatsächlich schon auch gleich und das war auch in allen immer das Thema. Aber es gab natürlich auch so Sachen, die ganz individuell waren, wie zum Beispiel ein Ort hat gesagt, naja, wir wollen eigentlich lieber was, also unter anderem auch was für Ältere machen, wo man sie halt fortbilden kann zum Beispiel. Ganz speziell auch ehrenamtlich dann oder ein Dorf wollte zum Beispiel eine Kommunikationsbank haben, wo es darum geht, das ist halt eine Bank, da sind Photovoltaikzellen drauf und dann kann man quasi, dann wenn man sich dorthin setzt, sein Handy laden und kann zum Beispiel auch ins WLAN dann gehen. Also wirklich ganz unterschiedliche Dinge. Manche wollten zum Beispiel Breitbandausbau, also nicht jetzt Breitband, sondern halt...
Ich glaube, den wollen wir ja alle im ländlichen Raum.
Das stimmt und es wäre auch ein bisschen teuer gewesen, das hätten wir nicht geschafft mit unseren Fördergeldern. Aber halt das Thema halt WLAN, also Freifunk, das wollte ich eigentlich sagen.
auch gut.
Genau, dass wir halt den Freifunk den ausgebaut haben, dann in zwei Dörfern und das haben die sich, das sind teilweise, hört sich das jetzt nach Kleinigkeiten an. Aber manchmal ist es genau diese Kleinigkeiten, die halt auch so ein Dorf braucht, wo die sehen, es, also wir haben den Bedarf gemeldet und es kommt sofort jemand und es passiert was. Weil, na klar, mit der App und so, es hat natürlich auch alles lange gedauert, bis wir es dann auch umgesetzt haben. Aber diese, ja, diese Kleinigkeiten, wo die gesagt haben, okay, das sind eigentlich dringende Wünsche und wir haben die innerhalb von ein paar Wochen dann auch umgesetzt, das war halt immer so, wow. Wir sagen unsere Bedarf und es passiert ja auch wirklich was. Und das war halt auch das Tolle an dem Projekt, dass wir halt auch diese Gelder hatten, auch so kleine Projekte einfach ja umzusetzen, um denen zu zeigen, wir haben verstanden, was ihr wollt und sowas gehört halt auch dazu.
Quasi nach dem Motto, vielen Dank, dass ihr mitmacht, dass ihr uns eure Sorgen oder die Sachen sagt, wo Herausforderungen bestehen und wie man sie lösen kann und dann einfach eine unkomplizierte, schnelle Lösung, das ist, glaube ich, nicht immer so leicht. Gerade wenn es Fördermittel sind, die irgendwie umgesetzt werden müssen. Ist doch oftmals auch ein hoher Bürokratieaufwand sicherlich. Du sagtest, die Kommunikationsplattform war eigentlich bei allen Orten so die Number One der Lösungen. Was sollte damit erreicht werden und wie ist sie aufgebaut?
Also im Prinzip war es immer der Wunsch, dass man gegenseitig sich ja, noch mehr vernetzen können muss, soll. Und natürlich wissen wir alle, dass es ganz große Player auch gibt weltweit. Aber es war immer der Wunsch, dass auch das Thema Regionalität auch einfach eine Rolle spielt. Und man will auch wissen, mit wem rede ich da. Also es war halt schon auch der Wunsch, dass man halt einfach sagen kann, okay, ich weiß jetzt, ich spreche wirklich mit meinem Nachbar in diesem Netzwerk oder vielleicht auch mit jemand anderen, der halt bei uns im Dorf wohnt. Und das ist halt einfach denen auch wichtig, dass man sagt, man hat was Regionales, wir wollen unser Dorf vernetzen, wir wollen zeigen, was haben wir Tolles, was kann man hier machen, was bieten wir alles an. Ich fand das auch total beeindruckend, weil es werden dort auch Vereine zum Beispiel auch vorgestellt und da muss ich immer noch an einen Abend denken, wo dann eine Frau sagte, ja, wir haben hier, es war irgendein Salatverein, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der Name hieß, aber dann sagte auch eine, ich wusste gar nicht, dass es diesen Verein überhaupt gibt, aber der hört sich ja total spannend an. Ich glaube, da gucke ich erstmal und gehe mal beim nächsten Treffen hin. Und das sind ja auch so Sachen, manchmal, man wüsste es vielleicht vorher gar nicht und dass man quasi Wissen und auch Informationen bündelt, was halt so vielleicht sonst auch ganz verstreut einfach gewesen wäre.
Wird es auch als Hilfsmittel genutzt, dass quasi die Alteingesessene mit vielleicht neu zugezogenen wieder ein bisschen mehr zusammenkommen, dass man sich vielleicht mehr austauscht, dass Hemmnisse abgebaut werden?
Also es ist auf jeden Fall ein Wunsch gewesen. Es kommt natürlich immer, es hängt ja mal von beiden Seiten auch ab. Das hängt ja natürlich auch immer von beiden Seiten ab, weil es muss ja immer auch gewünscht sein, dass die Leute, die neu hinzuziehen, sich integrieren wollen. Vor allem ist halt da der Vorteil, man kann dort einfach mitmachen, man kann sich das ja einfach herunterladen, muss jetzt zum Beispiel nicht schon jemanden kennen, dann, der man vielleicht dann die Handynummer hat, damit man die in eine Gruppe zum Beispiel eintragen kann, sondern man kann einfach sagen, ich wohne jetzt in zum Beispiel jetzt Lippereihe und möchte dort mitmachen und kann mich dann dort auch engagieren, kann vielleicht Leute kennenlernen und ja, das war auf jeden Fall auch ein Punkt dazu.
SCS wurde ja als Pilotprojekt mit Modellcharakter konzipiert. Du sagtest jetzt vorhin schon einmal ganz kurz, es wurde auch wissenschaftlich evaluiert, um halt diesen Handlungsleitfaden zu erstellen. Kannst du vielleicht einmal kurz sagen, was jetzt so die Erkenntnisse aus SCS waren, damit es als Blaupause übertragbar wurde?
Genau, also in dem Projekt war es uns extrem wichtig, dass man halt auch, dass wir auch die Ergebnisse evaluieren und dass wir natürlich diesen Handlungsleitfaden erstellen wollten, um halt auch herauszufinden, was ist vielleicht bei uns gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wie können andere, die sich auf den Weg machen wollen, einfach auch von unseren Ergebnissen profitieren. Und deswegen haben wir halt ja eine Kooperation nachher oder beziehungsweise einen Auftrag rausgegeben an das Zukunftszentrum Holzminden, Höxter. Und haben mit denen gemeinsam dann ja das Projekt quasi evaluiert, haben herausgefunden, also haben uns den ganzen Prozesse angeguckt oder die haben sich das auch im größten Teil angeguckt und haben gesagt, okay, was ist denn gut, was ist halt schlecht gelaufen und was halt auf jeden Fall positiv wahrgenommen wurde, ist, dass man halt, also dass es wichtig ist, wenn man sich halt auf den Weg machen möchte, dass halt das Bewusstsein da sein muss für die Digitalisierung, dass man da halt was mit schaffen möchte. Deswegen war es ja auch uns damals auch so wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, dass die Dörfer offen sind, haben eine Mitmachkultur. Deswegen zeigt es, dass es halt auch wichtig ist, dass es halt aber auch wichtig ist, diese Rahmenbedingungen zu prüfen. Ich finde, das zeigt ja auch nochmal, wir haben jetzt halt auch ein Digitalisierungsprojekt. Jetzt ist natürlich auch blöd, wenn wir dann vielleicht in ein Dorf gehen, wo halt gar kein Breitbandausbau ist, weil natürlich sagen die zwar, okay, wir können jetzt nicht warten, bis der kommt. Wir müssen halt jetzt schon überlegen, wie wollen wir es denn nutzen, wenn sie denn dann da ist, das WLAN. Aber trotzdem ist es ja trotzdem blöd, man geht in ein Dorf und sagt, okay, wir wollen jetzt was machen und die haben ein Mbit oder so.
Die haben dann schon mal schlechtere Voraussetzungen.
Genau, deswegen sollte man halt genau prüfen, wie sind denn die Rahmenbedingungen und wie kann man das denn dort umsetzen. Was halt auch nochmal wichtig ist, halt Freiräume für die Ideenentwicklung zu schaffen. Das heißt, dass man denen jetzt, also wir haben ihnen ja vorgegeben, Digitalisierung, alles andere war uns ja eigentlich egal. Es ging uns wirklich darum, dass sie sagen können, okay, was möchte ich in meinem Dorf mit der Digitalisierung machen? Und es wurde nicht von vornherein festgelegt, es muss jetzt eine App sein. Ich meine, das ist zwar nachher so gekommen, dass es alle wollten, aber trotzdem hatte jeder die Möglichkeit, sich komplett frei zu überlegen, was wollen wir denn wirklich machen? Dann ist es natürlich auch noch wichtig, eine Teilhabe zu ermöglichen, dass halt auch wirklich alle Leute, finde ich, halt auch Gehör finden, dass man jetzt nicht nur sagt, nur die Leute, die im Verein sind, die können mitreden, sondern wirklich von jung bis alt. Wir haben versucht, alle Altersgruppen mit einzubinden. Das, glaube ich, ist halt auch extrem wichtig. Dann sollte es darum gehen, dass man die Dorfgemeinschaft stärkt, dass das Ehrenamt wertgeschätzt ist. Das haben wir halt auch, glaube ich, ganz gut geschafft durch diesen Bottom-up-Ansatz, dass man halt auch gesagt hat, wir gehen von unten nach oben, wir fragen die Leute, was wollt ihr machen und wie kann man es dann umsetzen. Und was vor allem, finde ich, ganz wichtig ist, auch wenn man halt so Projekte umsetzt und ins Dorf geht, ist halt das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Weil das war auch immer natürlich eine zweite oder dritte Frage. Jetzt haben wir ein Projekt, das geht 3 Jahre, aber was passiert danach? Und ich glaube, dort, das muss man von vornherein immer mitdenken, weil die Fördergelder sind irgendwann weg und vielleicht auch das Personal ist einfach auch nicht mehr so da. Wie kann man das nachhaltig umsetzen? Wie kann man halt ja das für die Zukunft breit aufstellen? Und es ist natürlich auch immer wichtig, dass man vielleicht auch am Ende während des ganzen Prozesses immer halt eine kontinuierliche Reflexion macht, was läuft vielleicht gut, was läuft schlecht oder wo kann ich vielleicht auch noch Stellschrauben machen, um das alles zu verbessern. Also es ist wirklich so ein kleines Potpourri, was wir halt in diesem Handlungsleitfaden für Erkenntnisse ja zusammengefasst haben. Vielleicht darf ich noch so einen kleinen Werbungsblock machen, den kann man auch herunterladen.
Gerne, bei uns. Immer. Sag doch mal die Internetseite an,
Katrin. innovation-landlab.de. Dankeschön. Dieser Leitfaden halt auch ja, veröffentlicht und den kann man sich gerne herunterladen und ja, vielleicht ja, kann ja die ein oder andere Gemeinde davon profitieren, was wir schon gemacht haben.
Ich glaube, es zeigt sich auch daran ganz gut, dass aus Modellorten bei SCS auch schon ganze Modellgemeinden geworden sind während der Projektlaufzeit. Wie ist da die Initiative zu entstanden?
Ja, das war auch ganz spannend. Ich glaube, damit hätten wir auch am Anfang niemals gerechnet. Wir hatten ja die Idee, so ganz kleine Dörfer zu nehmen und ganz große Dörfer zu nehmen. Und ich glaube, das war auch sogar mit unser kleinstes. Ich glaube, das sind ungefähr 400, wenn überhaupt Einwohner, vielleicht sogar noch weniger. Und die haben von vornherein irgendwie dann auch schon schnell bei dem Workshop gesagt, also wir finden das ja total super und wir würden das alles so gerne umsetzen. Jetzt kommt aber das Aber, wir sind halt einfach auch nur wenige. Und wenn von wenigen halt auch noch weniger quasi sich aktiv beteiligen, ist natürlich diese ganze Arbeit auf ganz wenigen Schultern gelastet. Und da war von vornherein die Idee zu sagen, naja, das ist eigentlich so gut, und wir brauchen eigentlich nicht nur Infos von uns aus dem Dorf, sondern eigentlich von der ganzen Gemeinde. Und dann sind wirklich die Ehrenamtlichen haben gesagt, nein, wir müssen das größer aufstellen, haben noch einen anderen Modellort, der auch sowieso schon bei uns dabei war, gefragt, wie seht ihr das denn? Lasst uns das doch zusammen machen. Und die waren davon auch begeistert, weil es natürlich, wie gesagt, wie ich das eben gesagt hatte, mehrere Schultern lasten, ist immer eigentlich ganz gut. Und so, wie gesagt, wurde die ganze Gemeinde mit eingebunden. Wir haben nochmal einen größeren Workshop sozusagen gemacht und eigentlich alle waren davon begeistert und wollten mitmachen. Und so ist es jetzt quasi möglich, dass es nicht nur Modellorte gibt, sondern ganze Modellgemeinden. Und ja, tendenziell ist es halt auch aus meiner Sicht eine gute Strategie gewesen, weil einfach natürlich in einer Gemeinde passiert mehr als in einem kleinen Dorf. Mhm. Und das muss ich ja dir auch nicht sagen oder auch nicht Ihnen als Zuschauer. Eine App oder auch alles funktioniert nur, wenn immer was Neues reinkommt. Mhm. Und wenn natürlich nichts passiert,
dann
schläft es halt schnell ein, genau. Und das ist natürlich einfacher, wenn halt ja ein größerer Einzugsgebiet ist für diese Informationen.
Der Kreis Lippe hat ja das Projekt Smart Countryside quasi mit in das Zukunftskonzept 2025 mit aufgenommen. Und es findet jetzt ja so ein kleiner Rollout statt, oder?
Genau, darüber sind wir auch total froh, weil ich hatte ja auch eben gesagt, das Thema Nachhaltigkeit mitdenken ist eigentlich ja extrem wichtig, auch für die Dörfer, für die Ehrenamtlichen, um auch eine ja, Begeisterung für die Zukunft halt zu haben. Und wir haben es halt geschafft, dass es ein Zukunftskonzept übernommen worden ist und können dadurch jetzt sozusagen so ein Rollout halt machen. Das heißt, wir können halt alle, die halt auch möchten, weiteren Gemeinden daran anbinden an dieses System. Und wir haben in der Zwischenzeit schon mal die Stadt Detmold und auch die Stadt Bahntrup wurde halt nach des Projektendes dort mit ja, begeistert für diese Idee, um dort auch mitzumachen. Weil es ist ja auch so, es ist nicht so, wir kommen dort und man muss ja auch Ehrenamtliche finden, die dann auch sagen halt, die möchten dort mitmachen. Das heißt, es ist schon auch immer ein zeitlicher Aufwand. Also es geht jetzt nicht so, ich sag mal, innerhalb von 3-4 Tagen, dass man einfach sagt, wir machen das jetzt einfach und wir setzen das um, sondern es ist halt auch so ein Prozess, der auch entstehen muss. Und deswegen glaube ich, es dauert auch noch ein bisschen, bis wir den ganzen Kreis Lippe mit dem Dorffunk ausgestattet haben. Aber ich bin da sehr positiv und denke halt, ja, dass es auf jeden Fall eine schöne regionale Sache ist, wo man sich untereinander vernetzen kann.
Und ihr arbeitet ja quasi auch an der Ausweitung des Angebotes, die es in diesem Dorffunk gibt, oder?
Genau, ja. Wir haben halt, ich sag mal, angefangen mit der Information und mit der Kommunikation. Und uns war es eigentlich auch daran gelegen, dass man sagt, okay, wie kann man vielleicht auch weitere Themen dort integrieren? Ein Thema ist zum Beispiel noch mehr, dass dieses Thema Ehrenamt, wo wir, glaube ich, vielleicht nochmal in einer nächsten Podcast-Folge nochmal, glaube ich, näher drüber berichten, aber wo es auch darum geht, noch mehr vielleicht die ehrenamtliche Hilfe nochmal zu zeigen, so ich suche, ich biete. Aber auch das Thema im Bereich Stadtverwaltung finde ich auch ganz spannend. Das machen wir jetzt als allererstes Mal mit der Stadt Bahntrup, wo es darum geht, dass auch in der App Kontakt zu der Stadtverwaltung aufgenommen werden kann. Das ist quasi ein Sag-Uns-Kanal, so heißt er. Da kann man in der App quasi schreiben, wenn ihm jetzt was auffällt, dass da Müll rumliegt oder vielleicht eine Laterne kaputt ist. Und dann bekommt halt die Stadtverwaltung direkt eine Meldung und sie kann halt dann in der App auch zurückschreiben. Und das wird auch rege angenommen. Und was ich halt auch total schön fand, das Feedback aus der Verwaltung, dass sie sehr viel positives Lob also auch bekommen, also zurück ein Danke für die schnelle Antwort. Und das fand ich halt auch einfach mal ja ein schönes Signal, dass es sich vielleicht auch lohnt zu öffnen, auch für eine Verwaltung. Ja, das ist ganz spannend. Aber es gibt noch weitere Themen, ob man sich zum Beispiel nochmal vielleicht Mobilität vorstellen könnte, da vielleicht irgendwas zu integrieren, vielleicht Richtung Nachbarschaftshilfe, dass man sagt, ich fahre sowieso nach Detmold, ich kann doch zwei Leute mitnehmen oder so. Also da gibt es noch ganz viele Ideen, die man eigentlich dann nachher vielleicht noch integrieren kann. Wichtig ist für mich immer nur, dass das Thema halt Dorf, wir wollen die Gemeinschaft stärken, unser Dorf halt im Fokus steht und dass es halt dazu auch passen muss.
Und dass es bedarfsgerecht ist wahrscheinlich.
Genau, richtig.
Letztes Jahr wurde das Projekt Smart Countryside bei dem Ideenwettbewerb für Kommunen der NRW-Bank ausgezeichnet. Das ist ja auch nochmal ein tolles...
Ja, das hat mich auch richtig gefreut. Vor allem, also weil es ja auch nicht nur eine Wertschätzung ist jetzt fürs Team, für das ganze Projekt, sondern eigentlich auch für die Ehrenamtlichen, weil was muss man auch dazu sagen, wir waren nur so gut, wie auch die Ehrenamtlichen waren. Also ich glaube, das war ein Commitment und ohne uns beide oder die beiden Seiten hätte es nicht so gut funktioniert. Und was ich jetzt auch nochmal schön finde, wir haben auch ein Preisgeld von 10.000 Euro dabei gewonnen. Und da soll es quasi auch nochmal so ein bisschen mehr darum gehen, dieses Jahr die Jugendlichen auch nochmal so ein bisschen mehr in diesen Prozess einzubinden, vielleicht auch nochmal da schöne Aktionen dann zu machen, um die halt auch noch zu begeistern, dort ja mehr mitzumachen.
Ja, super. Also es geht also noch weiter mit SCS. Vielleicht jetzt zum Ende der Podcast-Folge noch mal eine kurze Zusammenfassung. Digitalisierung, ja, aber nicht um der Digitalisierung willen, oder?
Und nicht um jeden Preis.
Und nicht um jeden Preis. Kommunikation und Persönlichkeit immer im Vordergrund?
Ja. Ja. Das ist aber das Wichtigste. Ja.
Okay, kein zögerliches Ja, sondern ein Ja. Und Ehrenamt und Multiplikatoren vor Ort wirklich wertschätzen und ohne die geht es nicht.
Genau, ich glaube, dieses auf Augenhöhe ist halt einfach extrem wichtig, dass sie nicht so das Gefühl haben, so von oben herab, wir kommen jetzt von der Verwaltung, und sondern dieses halt eine Gleichberechtigung ist halt einfach ganz wichtig.
Und am besten während der Projektlaufzeit schon das nach dem Projektende mitdenken.
Genau, ich weiß, das ist, glaube ich, immer nicht so einfach. Also ich habe ja auch schon mehrere Projekte gemacht, da hat es auch nicht immer funktioniert. Aber wenn es möglich ist, also man soll es auf jeden Fall immer versuchen anzudenken. Ich meine, wenn es da nicht klappt, dann ist es halt so. Dann trifft es vielleicht auch nicht den Bedarf der Menschen, aber wenn es möglich ist, dann auf jeden Fall.
Super, herzlichen Dank an Katrin, dass du mir zusammen heute hier diese Folge aufgenommen hast. Ich glaube, da waren viele interessante Sachen dabei und vielleicht für den einen oder anderen ein paar Anregungen. Und auf innovation-landlab.de, wie Ann-Kathrin schon sagte, gibt es den Handlungsleitfaden und auch noch ein paar weitere Informationen zum Projekt Smart Countryside. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder dabei hören bei unserer Mittagsrunde hier im Innovationszentrum. Und vielen Dank, Anka.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat mir viel Freude gemacht. Ich erzähle gerne über das Projekt und was es dort Tolles gibt. Und vielleicht hört oder sieht man sich mal wieder.
Danke.
Tschüss.
Weitere Infos zum Innovationszentrum und auch eine Übersicht der Mieter und der Projekte finden Sie auf unserer Website www.innovation-landlab.de. Sollten Sie noch Fragen haben oder uns Anregungen mit auf den Weg geben wollen, können Sie uns gerne kontaktieren. Unsere Kontaktdaten dazu finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Und gerne freuen wir uns natürlich auch auf ein kleines Feedback von Ihnen zu unserem Podcast-Projekt. Vielleicht haben Sie ja Themenvorschläge, die wir in unserer Mittagsrunde diskutieren sollen. Dann immer gerne her damit. Rufen Sie uns kurz an oder schreiben Sie eine Mail. Wir würden uns freuen. Dann bis zum nächsten Mal in unserer Mittagsrunde. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.